Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen will, hat in Brandenburg gerade schlechte Karten. Wegen der Lieferschwierigkeiten beim BioNTech-Impfstoff gibt es ja schon seit Anfang der Woche keine Impftermine. Jetzt müssen sogar die ersten bereits vereinbarten Termine verschoben werden. Einzelheiten dazu hat RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen.
Es sind schlechte Nachrichten für alle, die in den nächsten beiden Wochen einen Termin in den Impfzentren in Potsdam, Cottbus oder Schönefeld haben. Wegen der Lieferschwierigkeiten bei BioNTech, Pfizer können die Erstimpfungen nicht stattfinden, sagt Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung.
Alle, die dafür einen Termin vereinbart hatten, werden nun über die Callcenter auch von uns direkt angesprochen, werden auch nochmal schriftlich informiert. Es tut uns leid, aber wo kein Impfstoff, da können wir leider auch nicht impfen.
Etwa 9000 Brandenburgerinnen und Brandenburger sind davon betroffen. Mehr als 3000 von ihnen sind bereits informiert. Sobald es wieder ausreichend Impfstoff gibt und neue Termine vereinbart werden können, werden sie kontaktiert, so Wehry. Brandenburg muss also, wohl oder übel, auf die Bremse treten bei den Erstimpfungen. Zwar ist seit letzter Woche auch der Impfstoff von Moderna verfügbar, aber die Engpässe bei BioNTech können damit nicht aufgefangen werden. Und wann die Lieferungen dort sich wieder stabilisieren, ist derzeit noch nicht absehbar, so Gabriel Hesse, Sprecher des Brandenburger Gesundheitsministeriums.
Wir bekommen in der nächsten Woche 25% weniger Impfstoff von BioNTech als bisher geplant. Wir haben eine Planungsankündigung bis Mitte Februar. Da werden diesen 25% Reduzierung auch nicht ausgeglichen. Und so müssen wir jetzt einfach Woche für Woche planen, so wie wir halt Ankündigungen von den Herstellern bekommen. Und die Planung, die Aussichten haben wir momentan nur bis Mitte Februar. Das macht das alles auch ein bisschen schwierig.
Deshalb ist auch unklar, ob möglicherweise noch mehr Termine verschoben werden müssen, so Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung. Er hofft, dass es spätestens in der übernächsten Woche zuverlässige Aussagen darüber gibt, wann wie viel Impfstoff nach Brandenburg kommt.
Informationen von RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen waren das. Ein Landtagsuntersuchungsausschuss über die Frage, ob die Corona-Politik der Landesregierung richtig war. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches. In Brandenburg gibt es das aber, weil hier die AfD die nötige Stimmenzahl hatte, um diesen Ausschuss durchzusetzen. Bislang hat der Corona-Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag immer nicht öffentlich getagt. Doch jetzt gab es eine Ausnahme. Dazu Landespolitikreporter Oliver Schusch.
Im Corona-Untersuchungsausschuss dürfen Journalisten und Besucher zugucken und zuhören, Tonaufnahmen sind jedoch verboten. Der Untersuchungsausschuss wurde von der AfD-Fraktion eingesetzt, mit dem Ziel zu beweisen, dass die Corona-Politik der Landesregierung falsch sei. Gelungen ist das nicht, so das Fazit des SPD-Vizefraktionsvorsitzenden und Gesundheitspolitikers Björn Lüttmann nach den ersten 4 Stunden Ausschusssitzung.
Das, was wir bisher gehört haben, bestätigt eigentlich, dass die Regierung an dieser Stelle eine sehr überlegte Politik gemacht hat, dass sie sich ihre Aufgabe auch nicht leicht gemacht hat, sondern abgewogen hat. Und ich glaube, diese Strategie, die AfD hier versucht, die läuft hier ins Leere.
Das sieht der AfD-Fraktionsvorsitzende Christoph Berndt anders. Er findet schon, dass er wichtige Erkenntnisse gewonnen hat.
Na, der Anfang war schon mal sehr aufschlussreich, sehr interessant. Also mir persönlich ist ganz wichtig die Frage, wie vorbereitet ist die Regierung in das gegangen, was sie dann gemacht hat in diese Maßnahmen. Auch vor dem Hintergrund dessen, dass auch Corona-Pandemien schon lange diskutiert worden sind. Und da habe ich bisher den Eindruck, sie war gar nicht vorbereitet. Das werden wir mal weiter untersuchen.
Weiter untersuchen bedeutete viele Detailfragen der AfD. 3 Beispiele. Der geladene Zeuge, Staatssekretär Michael Ranft aus dem Gesundheitsministerium, musste zum Beispiel die Frage beantworten, wurde bei der Gründung des Brandenburger Krisenstabs eine bestimmte im Bundestag behandelte Pandemierisikoanalyse in Betracht gezogen? Ranfts Antwort, es gab unzählige Analysen und Papiere, er könne sich nicht erinnern. Nächste Frage, gab es im Krisenstab Diskussionen zum Thema Auswirkungen der Eindämmungsmaßnahmen auf häusliche Gewalt? Antwort, natürlich wurde ausführlich darüber diskutiert. Warum wurde der Krisenstab vom Gesundheitsministerium ins Innenministerium überführt? Antwort, dort gab es die Möglichkeit, separat und mit Abstand zum Alltagsbetrieb zu tagen. Mit diesen Erkenntnissen konnte der gesundheitspolitische Sprecher der linken Fraktion, Ronny Kretschmer, wenig anfangen.
Also ich halte diesen Untersuchungsausschuss zur jetzigen Zeit und für diesen Untersuchungszeitraum für so notwendig wie ein Kropf.
Immerhin gab es ein paar interessante Zahlen. Man weiß jetzt, dass der Brandenburger Corona-Krisenstab mindestens 3000 Besprechungen durchgeführt hat. Innenminister Stübgen sagte als Zeuge aus, dass die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt in Brandenburg zwischen Februar und September 2020 um 25% gestiegen sei im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem habe es mehr Betrugsfälle bei Online-Shopping gegeben und die Polizei habe viel damit zu tun gehabt, Verstöße gegen die Abstandsregeln zu ahnden. Jenseits der AfD gab es allerdings erhebliche Zweifel, ob es für solche Erkenntnisse tatsächlich einen Untersuchungsausschuss gebraucht hätte, der den Steuerzahler immerhin 700.000 Euro pro Jahr kosten soll.
Informationen aus Potsdam von unserem landespolitischen Reporter Oliver Schusch. Wie gefährlich sind die Mutationen von SARS-CoV-2? Um das zu klären, sollen nun auch in Deutschland die Labore genau hinschauen. Denn noch weiß man zu wenig über die neuen Varianten, die sich offenbar auch in Berlin mehr und mehr verbreiten. Inforadio-Reporter Markus Streim berichtet.
Der Bereich Innere Medizin und Kardiologie am Humboldt-Klinikum in Reinickendorf. Mindestens 13 Mal ist hier bereits die englische Virusvariante B.1.1.7 aufgetaucht. Für die Abteilung gilt jetzt Aufnahmestopp und für die betroffenen 6 Patienten und 7 Mitarbeiter Quarantäne. Eingedämmt ist das Problem damit aber nicht, sagt Patrick Larscheid, Amtsarzt in Reinickendorf.
Weil die Menschen, die aus dem Personal erkrankt sind, natürlich selber wieder Familien haben, auch Kontakte hatten in der Zwischenzeit. Wir auch von dort wissen, dass es Krankheitsfälle gibt, bei denen wir aber zurzeit noch nicht sagen können, ob die tatsächlich dieser neuen Variante zuzurechnen sind.
Man hätte viel früher beginnen müssen, auch in Deutschland nach Mutationen zu suchen, so die Kritik des Amtsarztes. Nun aber werden sich auch die Varianten ausbreiten, selbst wenn, wie es heute heißt, das Ansteckungsrisiko nicht ganz so hoch ist, wie zunächst angenommen.
Mal ganz ehrlich, wer kann sich denn etwas unter 35% ansteckender vorstellen? Klar ist, dass diese Variante ansteckender ist. Das hat aber für unser konkretes Handeln praktisch überhaupt keine Auswirkungen, weil wir auch nichts anders machen können.
Nur die schon bekannten Maßnahmen noch verstärken, während die Labore jetzt klären sollen, wie und wo sich die Mutationen verbreitet haben. Immer mit einer zeitlichen Verzögerung. Die Analyse ist nicht ganz einfach, sagt Labormediziner Dr. Michael Müller.
Das ist wie eine Buchstabensuppe. Man versucht, die Virusinformation abzulesen, wie im Taschenbuch, und vergleicht es in einer Bibliothek damit, ob es sich um das Original, den Wildtyp, handelt oder ob an bestimmter Stelle ein Kapitel weggelassen worden ist oder etwas verändert worden ist.
Vollgenomsequenzieren, so nennen das die Wissenschaftler. Diese Prozedur kann mehrere Tage dauern und ist durch die Verordnung vom Bundesgesundheitsminister nun stichprobenartig vorgeschrieben. In Berlin wird sie im gemeinsamen Labor von Charité und Vivantes durchgeführt. Und auch das Labor von Dr. Müller beginnt jetzt mit dieser aufwendigen Untersuchung. Andere sind schon etwas weiter.
Bis Anfang dieser Woche sind über 3.700 solcher Sequenzdaten bereits veröffentlicht worden und diese zusätzliche Maßnahme über die Rechtsverordnung unterstützt diese Aktivität, um eben die bis zu 5% der positiven Proben zusätzlich nochmal zu sequenzieren.
Wie gefährlich sind Corona-Mutationen? Darüber sollen in den nächsten Wochen die neu gewonnenen Daten aufklären. Das könnte zu einer Entwarnung führen, aber auch zu verschärften Eindämmungsmaßnahmen, was sich niemand wünscht.
Jetzt, wo die Impfungen endlich da sind, wo eine realistische Chance besteht, dass wir alle einen ordentlichen Herbst erleben, lasst es uns jetzt nicht verbocken, sondern jeder Einzelne nochmal zusammenreißen. Wir haben auch gar keine andere Chance.
Sagt der Amtsarzt von Berlin-Reinickendorf, Patrick Larscheid, im Beitrag von Markus Streim. Er soll für Angriffe auf Menschen verantwortlich sein, die sich gegen Rechtsextremismus und für Flüchtlinge engagieren. Sebastian T. Der Mann ist bekennender Neonazi und Hauptverdächtiger im Fall einer Anschlagsserie in Berlin-Neukölln. Seit dem 23. Dezember saß er in Untersuchungshaft. Jetzt ist er wieder frei. Einzelheiten dazu hat rbb-Reporter Jogol.
Das Berliner Landgericht entschied am Vormittag, dass T. aus der Untersuchungshaft zu entlassen sei. Damit lehnte das Gericht eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft vom 23. Dezember 2020 gegen die von einem Ermittlungsrichter angeordnete Haftverschonung ab. T. steht im Verdacht für Anschläge auf die Autos von mindestens 2 Neuköllnern, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, verantwortlich zu sein. Die Polizei identifizierte Sebastian T. und seinen mutmaßlichen Mitstreiter, den ebenfalls als Neonazi bekannten Tilo P., schnell als Tatverdächtige. Der Verdacht ließ sich aber zunächst nicht erhärten. Am 23. Dezember gelang es der Staatsanwaltschaft dann, doch einen Haftbefehl gegen die beiden Rechtsextremisten zu erwirken.
Informationen von Jogol. Es ist noch nicht so lange her, da war Andreas Kalbitz ein wichtiger Mann in der Brandenburger AfD. Bis August 2020 war er Fraktionschef im Landtag, bis Mai 2020 Landesvorsitzender der Partei. Momentan ist er nichts davon. Er ist nicht mal mehr Mitglied der Partei. Das bleibt auch erstmal so, wie sich jetzt vor dem Berliner Kammergericht gezeigt hat. Landespolitikreporterin Amelie Ernst mit Einzelheiten.
Für Andreas Kalbitz führt auf absehbare Zeit kein Weg zurück in die AfD. Denn auch das Berliner Kammergericht sagt, das AfD-Schiedsgericht hat im Sommer weder willkürlich noch offensichtlich rechtswidrig entschieden. Die Reaktionen darauf sind erwartungsgemäß unterschiedlich.
Wir sind natürlich mit dem Ergebnis, was wir hier heute gehabt haben, naturgemäß nicht zufrieden,
sagt Kalbitz-Anwalt Andreas Schomaker. Joachim Steinhöfel dagegen, der den AfD-Bundesvorstand vor Gericht vertritt, zeigt sich zufrieden.
Das Kammergericht hat die Entscheidung des Landgerichts bestätigt und das Landgericht hat die Entscheidung des Bundesschiedsgerichts bestätigt. Es waren jetzt also mittlerweile drei Gerichte mit dieser Frage befasst und alle haben für meine Mandantin entschieden. Da freut man sich natürlich.
Kalbitz und sein Anwalt Andreas Schomaker wollen nun in einem Hauptsacheverfahren endgültig klären lassen, ob und welche Mitgliedschaften in rechtsextremen Organisationen Kalbitz bei seinem Eintritt in die AfD 2013 angegeben hat oder hätte angeben müssen.
Also Herr Kalbitz wird natürlich das Verfahren bis zum Ende durchziehen. Ich gehe davon aus, dass es am Ende beim Bundesgerichtshof landen wird. Das Hauptsacheverfahren ist ja bereits anhängig am Landgericht Berlin.
Daran glaubt Joachim Steinhöfel, der Anwalt der Gegenseite, allerdings noch nicht so recht. Schließlich gäbe es für das Hauptsacheverfahren bisher nicht mal einen Termin.
Und dass nach 4 Monaten die Klage nicht zugestellt wurde, deutet darauf hin, dass Herr Kalbitz den Vorschuss gar nicht bezahlt hat. Vielleicht wollte er erst mal dieses Verfahren abwarten. Wenn man die Sache wirklich wichtig nimmt, wie er behauptet wird, dann kümmert man sich darum, dass die Klage zugestellt wird.
In jedem Fall könnte eine solche weitere Klage Jahre dauern. Jahre, in denen Andreas Kalbitz in der AfD zumindest offiziell nichts mehr zu sagen hat. Deshalb deutet sein Anwalt Andreas Schomaker noch eine weitere Option an.
Und wir werden mal sehen, wie es dann da ausgeht. Außer die Sache erledigt sich zwischenzeitlich politisch, können ja Veränderungen in der Partei eintreten.
Denn ein neuer AfD-Vorstand oder ein neues Schiedsgericht könnten im Fall Kalbitz anders entscheiden.
Inforadio Podcast.